Unsere Nachmittagsstunde hat das Thema die Gabe des Geistes, Aufbruch um Mitternacht. Aufbruch um Mitternacht ist hier. Hier bekommen wir die Gabe des Geistes. Was ist die Gabe des Geistes? Das hängt mit dem Zeugnis Jesus zusammen. Schlagt auf, Apostelgeschichte 2. Ich lese ab Vers 37. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Was ist die Gabe des Heiligen Geistes? Als Nikodemus, ein Intellektueller, der reichste Mann von Jerusalem, nachts zu Jesus kam und ihm ein Kompliment machte, hat Jesus gleich ihn zum Punkt gebracht, indem er sagte in Johannes 3, Vers 5, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Jeder, der getauft wird, bekommt die Gabe des Heiligen Geistes aufgrund des Textes, den wir jetzt gelesen haben. Hey. Das ist die Frage. Ich bin getauft worden, habe ich die Gabe des Geistes bekommen? Seid ihr sicher?
In Ephesus gab es ja der Jünger von dem Apollos, die waren wohl getauft.
Aber haben nicht den Heiligen Geist gehabt. Könnte es sein, dass jeder, der hier getauft ist, die Anlage hat zur Gabe des Geistes, die Anlage? Denn das ist Neugeburt aus Wasser und Geist. Das alte Denken wird begraben, neues Denken steckt auf. Altes Leben, neues Leben. Paradigmenwechsel zwischen altem Denkmuster, neuem Denkmuster, neue Lebenshaltung. Das kann ich ruhen lassen, das kann ich aktivieren. Und je nachdem, wie oft ich das mache, umso mehr merkt man da was, dass sich die Nachbarn wundern, wie wir uns verändern. Das heißt, jeder, der getauft ist, hat diese Anlage zur Gabe des Geistes Gottes. Diese Anlage wird zur Mitternacht, wenn ein Geschrei kommt, zum Aufbruch führen. So wie damals zu Pfingsten die Leute sich gegenseitig die Sünden bekannt haben und in einer ernsten Selbstprüfung waren, was im krassen Gegensatz zu den Menschen steht, die als Wächter über die Gemeinde sich setzen und die anderen kritisieren. Gibt's denn sowas? Die jungen Täuflinge, aufpassen. Habt ein scharfes Auge auf all die, die sagen, Moment mal, du musst heiliger werden, als du jetzt bist. Schau dich mal an, was du anziehst, was du sprichst, was du ansiehst. Wir haben so eine Art Polizei. Ich nenne das die NSE. Die geistliche NSE, die dich inspiziert. Das heißt, du wirst observiert. Jesus hat mal gesagt, die Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut. Die Rechten in der Gemeinde wissen sehr wohl, was die Linken tun. Und die Linken wissen sehr wohl, was die Rechten tun. Und das ist Beschäftigungsprogramm. Du beschäftigst dich mit Nebensächlichkeiten. Was isst du? Ist ja wichtig. Welches Liederbuch? Ist ja wichtig. Aber nicht so wichtig, dass die wesentlichen Dinge dann in den Hintergrund kommen. Also die Gabe des Geistes rückt alles zurecht, was vorher dann in einem ungesunden Missverhältnis in der Gemeinde gewachsen ist. Ich möchte euch einladen, jetzt Johannes Kapitel 14, Vers 12 aufschlagen. Johannes 14, Vers 12. Da steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Was sind die Werke Jesu? Könnt ihr mir einige sagen? Heilen? Predigen? Ja, Predigen und Predigen ist ein Unterschied. Aber die übernatürlichen Begabungen ist Heilen zum Beispiel. Es sind eigentlich fünf. Ja, Liebe steht über allen. Aber wie äußert sich die Liebe? Wie manifestiert sie sich? Wie zeigt sie sich? Also Heilen haben wir. Welche übernatürlichen Gaben hat Jesus noch gehabt? Lehren steht über allen. Ja, bitte, was? Tote Wunder tun. Habt ihr ein Problem damit, dass ihr keine Toten aufweckt? Habt ihr ein Problem? Glaubt ihr das? Naja, wer weiß. Wenn einer so sagt, wer weiß, hat er keine Heilsgewissheit. Heilsgewissheit bedeutet, egal wo Gott mich hinstellt, er wird mich ausrüsten. So, Wunder tun, heilen. Welche haben wir noch? Wie? Das ist Wunder tun, ja, das ist das Zweite. Prophetie. Ich, danach will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Der Geist und die Gabe der Weissagung. Wir bekommen die prophetische Gabe. Aufbruch um Mitternacht. Welche haben wir? Jetzt haben wir schon drei. Wir haben Heilen. Wir haben Wunder tun, wir haben prophetische Rede. Was fehlt noch? Ja, das Sündenvergeben ist etwas, was drüber steht, so wie Liebe. Können wir Sünden vergeben? Wir können Sünden vergeben, weil uns die Sünden vergeben wurden, können wir dem anderen auch vergeben. Ja, also zwischenmenschlich. Aber zwischen Gott und uns kann nur Christus vergeben.
Jesus hat dort gepredigt im Tempel.
Ja, ja.
Und hat die Schrift erklärt.
Ja, ja. Da kommen wir jetzt zur vierten geistlichen Gabe. Das schließt das ein. Was gibt es denn noch? Teufel austreiben. Ja. Und die fünfte Gabe ist die Gabe der Sprachen. Die Gabe der Sprachen würde ich so gern Französisch sprechen. Ich würde so gerne Russisch sprechen, das ist eine wunderbare, Chinesisch auch, ja. Aber ich kann es nicht, ich kann es einfach nicht. Würde ich jetzt die Gabe der Sprachen bekommen, dann würde ich den ganzen Tag nur Französisch reden. Oder Russisch. Würde gar nichts mehr anderes reden. Ich würde aber auch nicht die Vokabeln in Französisch kennen, sondern ich würde auch Französisch denken, also den Kulturhintergrund verstehen. Jetzt stell dich mal vor, ihr habt jetzt Flüchtlinge, die verstehen nur Arabisch, ja? Und denen sollst du jetzt die Botschaft bringen und die sagen, ich nichts verstehen. In dem Moment, wo du Arabisch kannst, kannst du nicht nur die Vokabeln, sondern du holst die Leute in ihrem Kulturkreis ab, in ihrem Denken und kannst sie punktgenau treffen. Ins Schwarze. Oh ja, das ist schön. Kannst du das nochmal wiederholen? Dass alle anderen hören?
Ich spreche Arabisch.
Das war jetzt Arabisch, ja?
Aber ich muss lernen.
Das ist klar. Wenn du aber die Gabe des Geistes bekämst, dann hast du es. Und es ist die Sprachbarriere, die uns hemmt, zu den Menschen zu gehen. Wir haben Barrieren zwischen Alt und Jung. Die Jungen haben eine andere Sprache als die Alten. Allein die Handy- und die Internetsprache. Die Alten verstehen nichts. Nichts. Ja. Oder die Sprache zwischen Frauen und Männern. Das Geschlechterproblem, die Sprache oder zwischen Intellektuellen und Normalen. Jesus hatte beide erreicht. Und was gibt es noch für ein? Das Generationsproblem, alt und jung. Das wird alles gelöst, wenn wir die Sprachengabe bekommen. Und dann können wir auch predigen und lehren. Ohne Sprache geht das ja gar nicht. Ja, wenn Ehepaare an dem Punkt kommen, dass sie sich nichts mehr zu sagen haben, dann ist das ein Sprachproblem. Und wenn wir die Werke Jesu tun, dann werden wir diese übernatürlichen Gaben bekommen. Darauf freue ich mich. Aber eine Frage an euch. Der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Was sind denn die größeren Werke, die wir tun werden dann als Jesus? Können wir uns das vorstellen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder von der Menge her, von der Quantität, denn Jesus war nur einer, aber wenn er sich dann vervielfältigt, dann ist es mehr, also größere Werke. Das könnte man doch verstehen. Und weltweit auch noch, ja. Aber sind es auch andere Qualitäten? Haben wir eine größere Qualität als die Werke Jesu dann hier? Da würden wir sagen, nein. Ja, gut. Dann frage ich euch jetzt, wenn hier der Geist ausgegossen wird und jemand sagt, ich werde mir das überlegen, komm morgen wieder, hat er keine Chance mehr, denn er bekommt hier entweder das Siegel oder das Malzeichen. War das zur Zeit Jesu auch so? Viele Priester, die ihn abgelehnt haben, sind nach seinem Tod gläubig geworden. Das heißt, wir haben eine andere Qualität der Verkündigung, als Jesus hatte. Denn wir haben, ähnlich wie ein göttlicher Vollzugsbeamter sind wir eingespannt, dass der Baum fällt entweder hier oder da. Entweder Malzeichen oder Siegel. Und das war zur Zeit Jesu nicht. Darum haben wir eine andere Qualität. Er wird, wie es hier steht, ihr werdet größere Werke tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Ist uns das bewusst, was auf uns dazukommt? Lesen wir weiter. Ich bin in Vers 13, und was ihr bitten werdet in meinen Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Was ihr mich bitten werdet in meinen Namen, das will ich tun. Ja, dann geht's weiter. Liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Was ist der Geist Gottes, der in uns sein wird? Wir lesen jetzt nochmal. ich will den Vater bitten. Also der Vater da oben, ja, ist eine Persönlichkeit. Ich, das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, das ist die zweite Persönlichkeit. Und ich will den Vater bitten und er, der Vater, das ist ja eine dritte Person. Oder ist der Tröster elektrischer Strom, meine Kraft? Diese Irrlehre, die in die Gemeinden reinschwappt, der Heilige Geist ist überhaupt keine Persönlichkeit. Da kann er gleich Esoteriker werden. Es ist die Kraft, die in dir wirkt. Wow. Innere Erleuchtung. Möge die Macht mit dir sein. Star Wars. Unsinn! Was machen wir mit solchen Leuten, die solche Irrlehren in unsere Gemeinden bringen? Anfang vom Ende. Ich lasse mich nicht mehr taufen im Namen des Vaters und des Sohnes. Heiligen Geist lass mal gleich weg. Ja, was machst du mit den Texten? So. Ja, ja. Dann können wir ja den Text vergessen. Wenn nur im Namen Jesu getauft wird, dann braucht man ja den Namen des Vaters gar nicht. Die kommen ja in ein großes Dilemma rein, die Leute jetzt. Ja, weißt du, der Text. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Drum geht hin und tauft, macht sie zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Der ist gefälscht. In dem Moment, wo die das sagen, haben wir, wie in der Bibelkritik, eine Erosion des Wortes Gottes, in dem gesagt wird, das ist ja kein gültiges Jesuswort. Albert Schweitzer, Leben Jesu Forschung. Das ist ein anderes Wort, aber nicht ein Jesuswort. Das heißt, du differenzierst. In einer Fernsehsendung habe ich die Frage gestellt, stimmt die Bibel? Das war ein Schachspiel in 7 Zügen Schachmatt. Stimmt die Bibel, ist sie Gottes Wort? Nein. Nein, sagt Bibelkritik. Die Bibelkritiker werden gefragt. Die sagen, also die Frage lautet, stimmt die Bibel, ist sie Gottes Wort? Antwort, sie ist nicht Gottes Wort, sondern enthält nur Gottes Wort. Ah, dritte Frage. Ja, und wer bestimmt, was Wort Gottes ist und was nicht? Was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Das bestimmen bibelkritische Theologen. Vierter Schachzug. Fünfte Frage, fünfter Zug. Und woran erkennt man bibelkritische Theologen? Sechster, ein Zug vor Schachmatt. Daran, dass sie ihr Denken über den Glauben setzen. Ha! Schachmattzug. Dann heißt es nicht mehr Rechtfertigung aus Glauben, sondern nur noch Rechtfertigung aus Denken. Schlussfolgerung, damit hat die neoprotestantische Kirche das reformatorische Erbe Luthers verraten und verlassen. Punkt. Dieser Satz, da hat mir der Bruder Heinz noch geholfen, hat gesagt, sagt nicht evangelische Kirche, sondern neoprotestantische Kirche. Die Neo, das sind die bibelkritischen. Schön. Er ist schon wieder weg. Also, wo waren wir denn jetzt? Wieso habe ich das gesagt? Helf mir doch, wo waren wir denn jetzt hingegangen? Ja, das ist, dass wir das Wort verbindlich bringen mit einem Ergebnis, entweder Siegel oder Malzeichen, ja? Der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben. Das ist eine dritte Persönlichkeit. Und zwar, diese hat Empfindungen. Betrübt nicht den Heiligen Geist. mit welchen ihr versiegelt seid auf den Tag eurer Erlösung. Epheser 4, Vers 30. Wir sind versiegelt mit jemandem, den wir betrüben können und der abgesetzt wird als anderer Tröster vom Vater und vom Sohn. Wenn wir das nicht begreifen, werden wir nicht dabei sein. Den Spätring werden wir nicht empfangen, weil wir kein Öl haben. Das ist ja sowieso nur ein Gegenstand. Öl ist ja so wie elektrischer Strom, nicht? Das ist ja nur ein Bild. Öl bedeutet nicht nur Kraft, sondern bedeutet, er vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen vor dem Vater, weil wir wieder eine Dummheit machen. Und jetzt sagt er, habt Geduld mit ihm. Der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit, die uns so auf die Nerven geht. So auf die Nerven. Denn immer wenn wir eine Dummheit machen wollen, geht er mir hinterher und sagt, hey, willst du das wirklich machen? Wärst du doch nur eine Kraft, dann könnte ich mit dir anders umgehen. Aber du kommst mir zu nahe, du bist eine Persönlichkeit, die geht mir auf den Keks. Dann schnappst du nach Luft und dann lässt du dich gehen. Und dann machst du deinen Blödsinn, musst die Folgen ausbaden und dann kommst du zurück. Du hast recht gehabt, ich bekenne. Danke, dass du für mich ein gutes Wort einlegst mit unaussprechlichen Seufzern. Der Strom kann nicht seufzen. Heidnische Religion will Macht bekommen, Kraft, und zwar die Kraft selber bestimmen, kontrollieren. Geistliche Kontrollettis sind die gefährlichsten Menschen, die rumlaufen, weil sie die anderen mit ihrer absoluten Meinung zwingen, mit seelischer Gewalt kontrollieren. Das sind geistliche Täter, die ihre Opfer quälen und sie unmündig machen, sie verwirren, destabilisieren, also verunsichern, damit sie manipulieren können. Und solche Leute wachsen in euren Gemeinden. Die sind da. Wo sind jetzt die Hüter der Herde? Die sagen, nö, so nicht. Ha, wollen doch Frieden haben. Halt doch den Mund. Lass sie doch mal. Wenn Kinder sexuell missbraucht werden, ach komm, der zahlt doch Zehnten, das ist der teuerste Zehnte, der in der Vereinigung gezahlt wird. Lass ihn doch weiter die Kinder missbrauchen. Ich meine, wenn du jetzt den Mund aufmachst, was für ein Unglück machst du jetzt? Du stürzt diese Familie in den finanziellen Ruin. Der Zehnten fehlt dann. Willst du das? Wisst ihr, was das ist? Da, nicht nur Heuchelei, das ist ein Fluch. Wenn eine Gemeinde so etwas zulässt, kann die Gemeinde nicht wachsen. Sie wird vergiftet. Kinder, die sexuell missbraucht werden und in eine Heilung hineinkommen, müssen zu einem Zustand gelangen, wo in ihnen der Zorn aufsteigt. Denn diese Kinder haben ihre Täter immer geschützt. Das machen meistens alle Kinder. Dadurch verlieren sie den Blick für Recht und Unrecht. Und solange sie nicht aufwachen, dass sie erkennen, das war Unrecht, was mit ihnen geschehen ist, was ihnen angetan wurde, das war himmelschreiendes Unrecht. Und wenn die nicht schreien und sagen, das ist Unrecht, was an mir geschehen ist, dauert manchmal 30, 40 Jahre. Ja, ja. Die kommen in diese Selbstschuldfalle rein und da sind all diese Kräfte über Recht und Unrecht paralysiert, gelähmt. Das heißt also, wenn die jetzt gesunden, dann bekommen sie Haltung, eine Würde, sie bekommen einen Wert, weil ihnen Sünden vergeben wird und sie Schuldgefühle wegschieben können ins himmlische Heiligtum und dadurch eine andere Haltung bekommen und Augenhöhe zu den Tätern. Sie treten ihren Tätern gegenüber. Katholische Kirche. Ha. Was heißt katholische Kirche? Adventgemeinde. Da geschieht, ich kann nicht sofort gemein sagen, sage ich jetzt nicht. Wo das geschieht, seelische Gewalt. So, wie heißt die Lektion heute im Psalm? Recht und Gerechtigkeit oder so weiter? Gnade und Gerechtigkeit, nicht? Der Heilige Geist wird nicht ausgegossen werden über die Gemeinden, die solches Unrecht zulassen. Und wo wir keinen Mumm haben aufzustehen und sagen, Schluss jetzt, denk doch an die Konsequenzen und die Familie. Ach, du willst, dass die Kinder weiter missbraucht werden? Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Täter geschützt und die Opfer bestraft werden. So, und die Gemeinde ist der Ort, wo Menschen, denen Unrecht geschehen ist, aufatmen. Wenn hier einer reingeht, wenn eine Frau sexuell belästigt wird am Arbeitsplatz und sie kommt jetzt in eine Gemeinde, in eine Adventgemeinde, dann atmet diese Frau auf, denn hier sitzen nur Männer, die saubere Augen haben, die sie nicht ausziehen mit ihren Röntgenblicken. Seelische Gewalt am Arbeitsplatz? Ja, was denn jetzt? Ja, die sind ja so fromm. Da gibt es ja Gruppen in der Gemeinde, die sind ja so heilig. Aber in dem Punkt, also die Männer, die am lautesten brüllen über die Unsittlichkeit in der Gemeinde. Und wenn ich jetzt ein Gamsbad hätte am Hut, dann würde dieser Gamsbad wackeln. Weil diese Männer sagen, diese Unsittlichkeit. Und sie zittern deswegen, weil sie selber Kinder missbrauchen. Ich rede hier nicht ins Freie hinein. Darum sind die Nachmittagsstunden für manche sehr gut, wenn ich wieder im Zug sitze und heimfahre. Aber ich möchte euch zurücklassen und sagen, so nicht. Schafft aus eurer Mitte, was nicht in Ordnung ist. Schafft den Waisen und Witwen und den Fremdlingen Recht, einen Recht, nicht keinen rechtsfreien Raum, sondern einen Raum der Gerechtigkeit, wo sie aufatmen, wo sie Schutz bekommen. Wenn also Gäste jetzt reinkommen, wir beten um die Gäste, dann brauchen die Gäste einen Schutz vor den Wölfen. Der Heilige Geist wird uns die Augen öffnen. In unseren Reihen werden Männer sein und Frauen, die das tun. Also, ich habe damit begonnen, mit dem Heiligen Geist, der ist eine Persönlichkeit. Und alles, was ich euch bis jetzt gesagt habe, ist das Wirken des Heiligen Geistes, der den Leuten Recht und Unrecht zeigt. Damit die Fuß bekommen, Boden unter den Füßen. Und das nächste ist, Christus ist nicht Gottes Sohn. Jetzt stellt euch das mal vor. Ich muss euch eine Geschichte erzählen. Ich bin in einer großen Gemeinde hereingekommen und ich habe die Unart, in Anführungszeichen Unart, den Erstbesten zu fragen, wo ist hier die schwierigste Lektionsgruppe? Wo sitzen die kritischsten Leute? Ein hochgewachsener Mann, Arzt, baut sich vor mir auf und sagt, durch diese Tür musst du gehen. Da ist die kritischste Gemeinde. Und ich bin der kritischste von allen. Ist das klar? Dann sage ich zu ihm, endlich mal ein Mann, der weiß, wo es hingeht. Gerne setze ich mich in deine Klasse und möchte das erleben, was ihr zu sagen habt. Von wegen, ich komme in diese Gemeinde und ich stelle mir gleich eine Frage, obwohl ich 12 Jahre schon in Rente bin, sehen sie mich alle von der Stimme der Hoffnung an. Und ihr kennt doch die Sache, die der Ted Wilson, Generalkonferenzpräsident, in die Wege geleitet hat, dass die Universitäten, in denen gelehrt wird die Evolution, dass denen auf die Finger geschaut wird durch einen Exekutivausschuss der Generalkonferenz. Habt ihr das noch nicht gehört? Ja, und die haben zu mir gesagt, Bruder Renz, wie steht ihr, von der Stimme der Hoffnung, zu dem Exekutivausschuss des Ted Wilsons, der die ganze adventistische Gemeinde spaltet. Und da saß ich da mit dem Rücken zur Wand und wusste nichts, was ich sagen sollte. Was sollte ich Ihnen jetzt sagen? Sollte ich sagen, Also ich glaube, dass der Generalkonferenzpräsident schon weiß, was er tut. Ja? Das hätte mir nicht geholfen. Was habe ich gemacht? Schlag drauf. Das war eine Eingebung. 1. Korinther 11, Vers 18. 1. Korinther 11, Vers 18 ist mir eingefallen. Das war... Ihr werdet zur richtigen Zeit das richtige Wort bekommen vom Heiligen Geist. Das steht hier 11. Korinther. Ich lese ab Vers 18. Zum Ersten, wenn ihr zusammenkommt in der Gemeinde, höre ich, es seien Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich's. Denn es müssen ja wohl Spaltungen unter euch sein, auf dass die, so rechtschaffen sind, offenbar unter euch werden. Das heißt, die Kinder, in einem anderen Text heißt, Spaltungen müssen kommen, damit die Kinder Gottes offenbar werden. Und da habe ich gesagt, Leute, ihr seid die Lösung. Spaltungen kommen sowieso. Und ihr seid die Kinder Gottes, die das handeln werdet. Und da bin ich gespannt, wie ihr das macht. Merkt ihr, was da geschehen ist? Die haben ja mich gefragt, haben mich in die Ecke gestellt. Ich habe den Text bekommen, der mich befreit hat. Und dann habe ich gesagt, wie macht ihr denn das? Ich habe geglaubt, das sind wiedergeborene Menschen. Kann ja sein. Ihr seid Kinder Gottes, ihr seid die Rechtschaffenen. Wie macht ihr das? Spaltungen müssen sowieso kommen. Also habe ich ihnen den Wind aus den Segeln genommen. Dann ging die Sabbatschule in eine etwas andere Richtung, aber der Arzt hat das nicht auf sich sitzen lassen und hat mich am Ende abgefangen, hat gesagt, du, Bruder Renz, eins möchte ich dir sagen. In 2 Wochen trete ich aus der Gemeinde aus und werde Jude. Und ich sage dir auch, warum. Weil diese Vielgötterei in der Adventgemeinde, die halte ich nicht mehr aus. So, jetzt stehe ich da. Ihr müsst euch so vorstellen, wenn pubertierende Autoritätspersonen wie Eltern oder Pfarrer reizen, dass die Eltern, das nur ja nicht, das hatte ich ja erwartet, dass ihr, mach das bloß nicht, und habe ich nicht gemacht. Mir ist ein Bibeltext eingefallen, schon wieder ein Bibeltext. Jetzt müsst ihr mal aufschlagen, Matthäus. Matthäus Kapitel 22. Ich lese ab Vers 41. Da nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus. Müsst ihr euch vorstellen, die Gelehrten sind hier und da ist der Wanderprediger. Und jetzt geht Jesus, sonst kamen die Pharisäer immer zu ihm, jetzt kommt Jesus zu den Pharisäern und die fragen sie, was will denn der jetzt hier? Und dann sagte er, was denkt ihr von dem Christus, also von dem Messias? Wessen Sohn ist er? Fangfrage. Und die? Davids Sohn. Er ist Davids Sohn. Sie waren in der Falle, wussten es noch nicht. Er sprach zu ihnen, wie kann ihn dann David im Geist, Geist Gottes, einen Herrn nennen, wenn er sagt, der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, oh Moment, das sind ja zwei. Der jüdische Monotheismus kennt nur einen Herrn. Ja. Aber hier hat der Herr gesagt zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde unter deine Füße. So nun David ihn einen Herrn nennt, wie ist er denn sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten und wagte auch niemand von dem Tage an, ihn hinfort zu fragen. In Lutherdeutsch hat ihn an das Maul gestopft. Jetzt habe ich den Text dem Arzt angeführt und ich habe zu ihm gesagt, endlich habe ich den Mann vor mir, der die Antwort gibt auf die Frage, die damals die Juden nicht beantworten konnten. Aber du bist jetzt der Mann. Du gibst mir jetzt die richtige Antwort. Was war? Nix war. Fertig war er. Fertig war er. Hiermit endet der jüdische Monotheismus. Ist Christus Gottes Sohn? Das ist die Frage. Übrigens, der Arzt hat ab dem Moment umgeschwenkt, ist mir nicht mehr von der Seite gewichen, hat sich für mich eingesetzt. Wieso ist der Renz nicht aufgenommen worden im Fernsehen, also mit Video? Ja, wegen Rechten und so weiter. So. Bild machen, Unterschrift geben. Und also er hat sich für mich eingesetzt nachher. Ja. Ich habe nichts mehr von ihm gehört. Das ist der Vorteil von Intellektuellen, wenn sie logisch denken. Sie werden dann, sie kommen in die Falle und dann müssen sie nachdenken. Ja, ja, da ist Hoffnung da. Ist Christus Gottes Sohn? Darf ich euch bitten, die Bibel aufzuschlagen? In Matthäus. Matthäus am letzten. Und zwar 28, Vers 16. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Was steht da in eurer Übersetzung? Da sie ihn sahen? Wie? Anbetend nieder. Ja? Ja, das ist diese Proskynese, dieses Niederfallen. Etliche aber zweifelten, und wenn ich jetzt Antitrinitare begegne, habe ich eine Frage an sie. Zu welcher Gruppe gehörst du? Würdest du Christus anbeten? Würdest du vor ihm niederfallen? Niemals. Zu welcher Gruppe gehörst du dann? Nach diesem, zu denen, die zweifeln. Die nächste Frage ist, wie haben denn die Engel Gottes sich verhalten, als sie den Auftrag bekommen in Hebräer 1, Vers 6 und als er den Erstgeborenen einführt, sollen ihn alle Engel anbeten. Ja, was denn jetzt? Wer hat ihn denn nicht angebetet? Vielleicht pro forma hat ihn angebetet, aber innerlich hat ihm die Anbetung verweigert. Luzifer. Das heißt, wenn du Christus die Anbetung verweigerst, befindest du dich in schlechter Gesellschaft. Und jetzt aus dem Kopf der Text, die erste Engelsbotschaft, könnt ihr mir mal, so wie beim Vater Unser, können wir den Text aufsagen? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und die Wasserbrunnen. Wer Christus als Schöpfer anbetet, bekommt was? Das Siegel Gottes. Wer Christus die Anbetung verweigert, bekommt das Mahlzeichen. Er wird zum Teufelsanbeter, er betet das Tier an. Das müssen wir den Antitrinitaren aber ganz brühwarm erzählen. Übrigens, ich habe, Siglinde, ich habe da so ein Ist Christus Gott in 20 dialogischen Denkschritten, habe ich das schriftlich. Schicke ich es dir. Ja, ja, über Computer, ja. Merkt ihr, das Schachspiel habe ich schon eingepackt. Das Schachspiel zwingt einen Zug für Zug, etwas zu überdenken. Ein Gedankenschachspiel führt uns von Satz zu Satz mit diesen Karten, die aufgelegt werden, damit man reagieren kann. Wenn ihr mit Antitrinitariern diskutiert, lasst es. Es sei denn, ihr könnt sie protokollarisch verfolgen. Aussage, Einwand, bitte formulieren und dann die Klappe halten und warten auf den nächsten Einwand. Wenn ihr das nicht tut, die flitschen euch aus, dialektisch, die sind wie Schmierseife. Die kriegt ihr nicht mehr. Das Wort muss eindeutig da sein. Du stellst eine Frage, du möchtest eine Antwort. Und dann fragen sie, ja, aber der Text und da. Lasst euch darauf nicht ein. Bleiben wir mal bei diesem Text. Entweder ihr führt oder die anderen. Dann müsst ihr aber in der Materie bewandert sein. Ja, ja. Ja, ja, ist richtig. Darum habe ich ja gewarnt davor. Aber ihr müsst selber Rede und Antwort durchgehen. Für euch selber. Und für all die, die eine Diskussion beobachten. Selbst wenn die anderen sagen, das nehmen wir nicht an. Wir sind unter einem Zwang, wie das Kaninchen hypnotisiert wird von der Schlange. Ja, die müssen das verstehen. Jetzt müssen wir so lange diskutieren, bis der bekehrt ist. Lasst es. Geht nicht. Naja, was nützt das Ganze? Es nützt schon, wenn du einen klaren Gedankenweg schriftlich hast für die anderen. Wenn der das nicht macht, ist sein Problem. Aber du musst klar einen Gedanken verfolgen können. Das nennt man Denkwerkstatt. Denkwerkstatt ist Sabbatschule. Da werden wir alle geschärft. Ja. Antitrinitarier. So, jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Nach diesen will ich ausgießen meinen Geist über alles Fleisch und eure Söhne, Töchter sollen weissagen. Was für eine Gabe, die Gabe der Weissagung ist das Nachmittagsthema, entwickelt sich pragmatisch, praktisch, wenn wir die Gabe der Weissagung haben. Schlagt auf, 1. Korinther 14. 1. Korinther 14, nach dem Hohelied der Liebe, sagt der Paulus in Vers 1, strebt nach der Liebe, befleißigt euch der geistigen Gaben, am meisten aber, dass ihr weissagen möget. Wieso ist die Gabe der Weissagung vor allen anderen Gaben wie Teufel austreiben, Sprachengabe und so weiter? Wieso ist das die größte Gabe? Im selben Kapitel, da steht hier, ja, wer weissagt, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Ja? Und jetzt lesen wir den Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkäme an einen Ort und redeten alle in fremden Sprachen, ja, und Zungen, es kämen aber hinein Unkundige oder Ungläubige, würden sie nicht sagen, ihr wäret von Sinnen, weil sie alle durcheinander reden, in verschiedenen Sprachen. Wenn sie aber alle weissagten und käme dann ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von ihnen allen ins Gericht genommen und von allen überführt, das Verborgene seines Herzens würde offenbar und so würde auf sein Angesicht fallen, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch sei. Merkt ihr, das ist eine höhere Dimension als die Weissagung hat drei Stufen. Die erste Stufe ist die Zeit. Die zweite Stufe ist das menschliche Herz. Das Verborgene des Herzens wird offenbar. Und die dritte höchste Stufe ist, dass der Charakter Gottes durch den Heiligen Geist, durch die Gabe der Prophetie offenbart wird. Niemand weiß, wer der Sohn ist, denn nur der Vater.
Ja, das war ja auch schon in Johannes 14, dass der Vater verherrlicht
wird. Ja, genau, ja. Und niemand weiß, wer der Vater ist, also Gott ist, denn nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, weil er den Vater offenbart, den Charakter, das Wesen, die Art und Weise, wie Gott ist, in seinem Charakter. Und das ist die höchste, also Charakter Gottes. Und diese dazwischen, wer die Gabe der Weissagung bekommt, der verändert alles, was in seinem Umfeld ist. Ellen White hat eine große Rede gehalten vor vielen Leuten und will gerade anfangen, aber wird gehindert, sie kann nicht. Dann guckt sie in die Versammlung, guckt die auch in der vorderen Reihe an, will wieder ansetzen, zupft an ihrem Tuch, Halstuch und kann nicht mehr weiterreden. Dann dreht sie sich um und mustert die Prominenz hinter ihrem Rücken. Mann für Mann, damals saßen noch keine Frauen um, Mann für Mann und bleibt bei einem hängen und sagt, was hast du hier oben zu suchen? Kennt den Mann gar nicht, aber sie hatte den, die Gabe der Prophetie, das Verborgene des Herzens dieses Mannes, der kriegt eine Bombe, läuft raus und es kommt raus, Ehebrecher, Unterschlager, Betrüger. Wer die Gabe der Weissagung hat, sieht die Wahrheit und keiner kann mehr lügen im Umfeld dieses Menschen. Aber es geht weiter. Schlagt auf, Apostelgeschichte 5. Apostelgeschichte 5. Ich lese ab Vers 1. Ein Mann aber mit Namen Ananias und samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker und entwendete etwas vom Gelde mit Wissen seiner Frau und brachte einen Teil und legte es zu der Apostel Füßen. Petrus aber sprach, jetzt achtet genau, er hat die Gabe der Prophetie. Er sieht das Verborgene des Herzens von Ananias. Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügest? Wisst ihr, was das bedeutet? Den Heiligen Geist belügen? Was bedeutet das? Wir lesen weiter. Dass du den Heiligen Geist belügest und entwendest etwas vom Gelde des Ackers. Hättest du ihn doch wohl mögen behalten, da du ihn hattest. Und da er verkauft war, war es auch in deiner Gewalt. Warum? Warum hast du dir solches in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Ananias aber diese Worte hörte, fiel er nieder und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle. Überlegt euch mal, einer hätte die Gabe der Weissagung und würde einen überführen und der würde tot umfallen. Was würde denn hier, wie heißt denn das Blatt hier in Wolfratshausen? Das würde im Fernsehen, im Radio und in den Zeitungen berichtet werden. Ne? Eine große Furcht fällt über. Jetzt geht's weiter. Es begab sich über eine Weile, bei 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Ich hätte sie am Ärmel gezupft. Sei vorsichtig, was du jetzt sagst. Ne? Petrus sprach zu ihr, sag mir, habt ihr den Acker so teuer verkauft? Ihr müsst jetzt die Versammlung sehen, wie die den Atem angehalten hat. Die haben gehofft, hoffentlich sagt sie die Wahrheit. Was sagt sie? Sie sprach, ja, so teuer. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr denn eins geworden, zu versuchen den Geist des Herrn? Warum seid ihr denn eins geworden? Das heißt, es gibt Connections in der Gemeinde, wo Leute sich zusammentun, nicht zum Gebet, sondern um ihre Macht auszuweiten. Warum seid ihr denn einig geworden? Gegen den Heiligen Geist? Gegen die Wahrheit? Und verbreitet Lügen, indem er hinten herum etwas verbreitet, was gar nicht stimmt. Wir schließen Leute aus, weil sie geschieden sind oder irgendwas, ja. Wenn aber einer hinten herum verleumdet, das lasst mal, da wird nicht ausgeschlossen. So, jetzt geht's weiter. Und es kam, Moment, und alsbald fiel sie zu seinen Füßen und gab den Geist auf. Da kamen die Jünglinge und fanden sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie neben ihren Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Das heißt, die Gemeinde und drumherum das Umfeld, das Volk, die hatten jetzt, Manschetten, die hatten Angst. Die hatten Angst. Wie soll so eine Gemeinde missionieren, wo die Angst herrscht? Und wir haben ja auch in unseren liberalen Kreisen Leute, die von der Liebe predigen und die haben Angst vor der Angst. Ja? Angst vor der Angst. Angstphobie. Jetzt lest weiter. Es geschahen aber viel Zeichen und Wunder im Volk durch die Apostelhände und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig. Der Geist Gottes wurde ausgegossen, weil die einmütig beieinander waren. Und jetzt geht's los. Von den anderen aber wagte keiner, sich zu ihnen zu tun. Doch das Volk hielt groß von der Gemeinde. Das ist eine Dreimengenzeichnung. Wir haben hier, das Große ist das Volk, das Kleine ist die Gemeinde und das andere sind die Übrigen. Die Übrigen, ja, die Übrigen, ja. Was haben die Übrigen gesagt? Leute, hier ist uns der Boden zu heiß. Wenn nur einer von uns lügt, ist er weg vom Fenster. Wir haben nur noch die eine Möglichkeit, auswandern. Das nennt man Sichtung. Nicht, weil da einer oben donnert, sondern weil der Heilige Geist sichtet. Und die Gabe der Prophetie Wahrheit schafft in der Gemeinde. Na dann, gute Nacht. Aufbruch in Mitternacht. Gabe der Prophetie. So. Wann habt ihr das nächste Abendmahl?
Ende September.
Na, dann habt ihr aber noch Glück. Schlagt auf, Joel Kapitel 2. Joel Kapitel 2. Joel 2. Ihr habt in Kapitel 3, nach diesen will ich ausgießen, ja? Habt ihr noch im... Nach was? Das heißt ja nach diesem. Was muss denn vorher geschehen, bevor der Geist Gottes ausgegossen wird? Hier? Was muss geschehen? 2, Vers 12. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Leute, Fasten ist gut. Wir weinen und klagen über die anderen. Ja? Wir bekennen die Sünden der anderen. Du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Du bist Laodicea. Ja, und du? Ich weine nicht. Ich klage nicht. Ich bin in Ordnung. Ich bin okay. Du bist nicht okay. Na dann, was ist das für eine Bagage in unserer Gemeinde? Haben die überhaupt noch, wieso sind die noch da? Weil wir nicht den Mumm haben zu sagen, Moment mal, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, werden wir die Lämmer schützen vor den Wölfen. Oder ist es egal, dass diese Heiligungsleute, die können machen, was sie wollen. Die führen dazu, dass die Liberalen sagen, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und alles, was über Prophetie gesagt wird, da haben wir keinen Geschmack mehr daran. So, es geht weiter hier. Bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Damals haben sie ja dramaturgisch das gut gemacht, sie zerreißen, war teuer, so ein Kleid zu zerreißen. Und damit sagen sie, das ist unmöglich, ich bin dagegen, ja. Das ist aber eine Formsache. Hier zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es gereut ihn bald der Strafe. Jetzt, solche Leute, wenn du selber so einer bist, bist du denn barmherzig den Feinden gegenüber und gnädig? Und wie es hier vor, bist du gütig? Oder bist du ein Verfolger, ein Ankläger, der den Job macht, den der Satan macht, rund um die Uhr, die Brüder und die Schwestern zu verklagen? So, und was heißt hier, zerreißt eure Herzen? Wir zerreißen unsere Münder über die anderen, weil die so schlecht sind. Merkt ihr, da sind wir gefordert, zerreißt eure Herzen. Das heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, bekennet einander eure Sünden, in Jakobus 5 steht's, und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Nicht nur körperlich gesund, sondern auch gesund in der Seele, gesund im Geist. Abendmahl bedeutet Gesundung auf allen Linien. So, jetzt möchte ich einen Sketch machen. Kennt ihr den heiligen Bogen? Habt ihr davon was gehört, der heilige Bogen? Nee. Ich werde den heiligen Bogen jetzt machen. Dieser Bruder hier, der mit dem blauen Anzug da sitzt, du bist derjenige, der mir immer widersprochen hat. Nee, wir machen es anders. Nee, ist besser. Ich nehme dich jetzt, weil wir vom Alter, du bist älter als er. Also der Bruder hier ist derjenige, ich bin Ältester der Gemeinde und immer, wenn ich etwas sage, steht der auf und muss in der Sabbatschule das richtig stellen. Ja? Er ist nämlich von einer anderen theologischen Fraktion als ich. Er hat seine Anhänger, ich habe meine Anhänger. Und ja, wenn ich jetzt zum Abendmahl schreite, wir schreiten zum Abendmahl, dann mache ich den heiligen Bogen. Und zwar, ich will mich nicht verunreinigen mit diesen Menschen da. Und dann mache ich den heiligen Bogen und gehe zu dem Bruder, mit dem ich schon seit 20 Jahren immer die Füße gewaschen habe. Ich lasse mir doch das Abendmahl nicht verderben mit von dem. Und dann waschen wir uns die Füße und dann ist die Welt in Ordnung. Ist sie in Ordnung? Nein. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Dieser Bruder hier hat in der Nacht zum Abendmahl, also Freitag auf Sabbat, einen Traum. In diesem Traum wird ihm deutlich gesagt, wenn er das so weitermacht mit mir, kann er nicht gerettet werden. Und er ist ganz angedonnert und kommt am Sabbat zu mir. Er kommt zu mir und ich gehe dann immer weiter zurück. Was will denn der? Dann sagt er, du, ich habe was geträumt. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Immer wenn du was gesagt hast, dann habe ich das verrissen. Das tut mir leid. Kannst du mir verzeihen? Können wir uns die Füße waschen? Sagst du, und ich lauere, damit er etwas sagt, wo er die Schuld an anderen sucht. Ja, das wäre eine Erlösung für mich. Dann könnte ich sagen, ja, du auch. Ja? Aber er sieht nur seine eigene Schuld. Er ist zerknirscht und er sagt, ich möchte gerettet werden. Können wir uns die Füße waschen? Und jetzt fängt es bei mir an. Die Räder drehen sich. Und jetzt der Heilige Geist sagt, naja, was machst du denn jetzt? Lässt du ihn hängen? Und plötzlich wird mir klar, ich kann so nicht mehr weiterleben. Und ich bekenne jetzt ihm und sage, immer wenn du eine Predigt gehalten hast, dann habe ich bei Kaffee und Kuchen am Nachmittag deine Predigt immer verrissen in meinem Kreis. Und das tut mir jetzt leid. Ich merke, das darf ich nicht mehr tun. Kannst du mir vergeben? Und er sagt, ja. Und in dem Moment können wir uns die Füße waschen. Und wenn wir dann fertig sind, dann umarmen wir uns unter Tränen. Die Gemeinde steht fassungslos um uns beide herum und sagt, jetzt haben wir unseren besten Mann verloren. Immer wenn wir jetzt den angreifen wollen, dann wird unser eigener Mann uns in den Rücken fallen. Und die andere Fraktion hat genau umgekehrt gedacht. Jetzt haben die gesagt, in der Gemeinde macht es keinen Spaß mehr. Wir gehen woanders hin. Das nennt man Sichtung. Sichtung durch den Heiligen Geist. Wie wird die Sichtung ausgelöst? Durch das Bekenntnis der eigenen Sünden. Die Sichtung, wie sich andere das vorstellen, wir bekennen jetzt die Sünde anderen. Bußprediger, du bist verkehrt. Ja? In dem Moment, wo ich aber sage, ich bin elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Herr, sei mir Sünder gnädig. Verbreite ich eine andere Atmosphäre. Ich lasse mich überhaupt nicht mehr in solche spitzfindigen Diskussionen ein. Sondern ich habe nur noch einen Wunsch, ich möchte gerettet werden. Ich möchte dem anderen die Hand reichen. Und das wird die Gemeinde heiligen. Abendmahl ist die Chance, das zu tun. Habt ihr eure Spezialisten, mit denen ihr euch die Füße waschen sollt? Habt ihr die? Das kommt jetzt immer darauf an, wie weit du den Mund aufgerissen hast. Aber da drin, nicht? Wenn du dich für die Schwachen eingesetzt hast und kriegst dann eine drüber, dann weißt du, was du zu tun hast. Bist du an den anderen schuldig geworden? In Deutschland gibt es ja rein rassige Ankläger, die über die andere Fraktion herzieht. Ökumene. ACK. Ha! Ja, wo bist du denn jetzt, in welchem Lager? Bist du Ökumeniker oder bist du Anti-Ökumeniker? Was habe ich mit Anti-Ökumeniker zu schaffen? Ich muss euch eine Geschichte erzählen. Ein Kollege von mir, ein Prediger, hat Doktor in Ethik, hat in Prag studiert, Theologie. Der ist in einer sehr reichen Gemeinde Prediger. Und in dieser Stadt treten Leute von der evangelischen Kirche an den adventistischen Prediger ran und sagen, wir wollen hier eine ACK gründen. Und Sie sind einer von den drei Vorständen, die wir wählen. Machen Sie mit. Und der Prediger sagt, wenn ich mitmache, ihr wisst nicht, was ihr da macht. Ich werde die Dreiengelsbotschaft verkündigen, den Sabbat, ich werde die Heiligtumslehre verkündigen. Und dann sagen die, nein, die sagen, können Sie machen. Können Sie machen. Machen Sie es. Dann sagt er, gut, gut. Dann kam der Tag der Einweihung und dann musste die Einweihungspredigt gehalten werden. Da wurde er gefragt, ob er das macht. Hat er gesagt, ja, mache ich, aber Sie wissen, ja, wir wissen. Der hält seine Predigt. Ein Journalist von der Frankfurter Allgemeinen war dabei und hat gesagt, die Predigt war so gut, dürfen wir Auszüge in der Zeitung drucken, in der Frankfurter Allgemeinen, in FAZ. Ja, können Sie machen. Und dann haben die ACKler diesem Prediger reinen Wein eingeschenkt, haben ihm zwei Dinge gesagt. Erstens, wir als evangelische Kirche haben das reformatorische Erbe Luthers verlassen. Die Adventisten sind noch die einzigen, die das tun. Deswegen haben wir sie gebeten, in unseren Vorstand zu kommen. Der zweite war noch, hat ihn umgehauen. Geben Sie als Adventisten niemals, niemals Ihre Sonderlehren auf, Heiligtumslehre, Rechtfertigung ist klar, aber Dreiengelsbotschaft und so weiter. Geben Sie die nie auf. Dann wurde es dem Prediger ganz anders. Und die Geschichte erzähle ich in Gemeinden, die gegen ACK und Ökumene sind. Und da mache ich eine Zeichnung, eine Brücke über ein Wasser. Hier sind die Adventisten, da ist die evangelische Kirche. Wer geht jetzt zu wem? Rüber. Wenn von den Adventisten einer rübergeht und kann die Botschaft verkündigen, dann hat er etwas zu sagen und er kann etwas sagen da drüben und die nehmen es auf. Wenn er nichts zu sagen hat, dann kommen die anderen rüber und haben was zu sagen bei uns. Ja, du wirst doch nicht erlauben, dass dein evangelischer Pfarrer die Kanzel missbraucht und da eine Predigt hält. Wo kommen wir denn da hin? Da habe ich nur eine Antwort. Ihr seid ja eine mündige Gemeinde, ja? Dann habt ihr doch ein Predigtnachgespräch. Ja? An dieses Predigtnachgespräch wird sich der evangelische Pfarrer sein Leben lang erinnern. Wenn ihr was zu sagen habt. Das ist egal, wer jetzt da vorne steht. Jede Kontaktfindung mit Andersdenkenden ist eine Herausforderung, ob wir unsere Botschaft rüberbringen können. Wir brauchen die Sprachengabe. Wenn wir das nicht können, dann ist es völlig klar, dass es gefährlich ist. Wenn aber die anderen sagen, komm zu uns rüber, wir haben ein Defizit. Wir haben das reformatorische Erbe verraten. Wir brauchen euch, ihr habt gesunde Substanz als Adventisten. Das wurde dem Prediger gesagt. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, geh bloß nicht hin in die Höhle des Löwen, habe ich keine Ahnung. Merkt ihr, das ist eine ganz andere Währung, in solchen Themen umzugehen mit Andersdenken. Darum bitte ich euch, ladet Leute zum Spaghetti-Essen ein. zur Sabbat-Lounge, um abzuhängen von 18 bis 19 Uhr. Seid normale Leute, die mit den anderen essen. Ohne dass ihr ein Programm bringen müsst, sondern die werden euch fragen, wenn. Hier. Das sind diese drei Zeichnungen. Die Denkwerkstatt besteht aus Menschen, die offen sind für Inspiration. Das hier ist der Heilige Geist in der Online-Verbindung. Und solche Menschen haben neues Denken. Neues Denken entsteht durch die Neugeburt aus Wasser und Geist. Das ist das hier. Menschen, die dicht machen, schließen Inspiration aus, denn Fundamentalismus ist Denken im geschlossenen System. Jeder, der bei euch hier ist, muss, sollte, könnte die Umkehrung erfahren, dass wir keine Fundamentalisten sind, weil wir offen sind hier durch den Heiligen Geist. Ja, da kann ja jeder kommen. Naja, also, lass ihn doch kommen. Haben wir keine Abwehr? Wenn wir keine Abwehr haben, na dann, gut Nacht, dann macht lieber zu. Und dann verkommen wir in unserem eigenen Saft. Wir haben ein Problem, wir schwimmen im eigenen Saft, müssen heraus. Ihr bringt die anderen Leute, betet um Gäste. Und ihr werdet erhört werden. Und denkt an das Abendmahl. Eure Spezialisten, wascht euch die Füße und nicht die Köpfe. Das ist die dritte Zeichnung hier, die zwei Bäume. Im Garten Eden in der Mitte war der Baum des Lebens und der Baum des Todes, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen mit der Schlange hier. Und weil wir aus den Rahmen gefallen sind durch die Sünde, ist diese Weltgeschichte der Vergänglichkeit anheimgefallen. Und dafür gibt es jetzt dieses Symbol. Was ist das? Das ist Apple. Apple bedeutet, die Schlange redet uns ein. Hör doch nicht mehr auf den da oben. Die Gebote, die ihr euch sagt, die stimmen ja gar nicht. Ihr werdet mitnichten sterben, Unsterblichkeitslehre. Sondern Gott weiß, an dem Tag, wo ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Das bedeutet, ihr bekommt eine innere Erleuchtung. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Apple, Informatiker, müssen wissen, was richtig und falsch ist. Denn sonst könnten sie gar keine Programme schreiben. Und ein Programmierer setzt seine Gesetze in sein Programm. Und durch diese Komputation, durch diese Informationstechnologie breitet sich eine Scheinwelt, eine Virtual Reality, eine künstliche Umwelt immer weiter aus und verdrängt die natürliche Umwelt. Also einer, der immer vor dem Terminal sitzt, ob er nun Computerspiele macht oder was anderes, irgendwann einmal muss er auf die Toilette gehen. Das ist die Naturwirklichkeit, die ihn wieder auf die Erde holt. Oder er muss sich Pizza bestellen, damit er dann schnell essen kann und dann kann er wieder in diese Welt eintauchen, in die Scheinwelt. Und die Jugendlichen, Handy, Internet, die ganze Welt liegt dir zu Füßen. Hauptsache, du schließt dir ab und lässt niemanden rein, der sagt, willst du das jetzt wirklich machen? Möchtest du weiter Computer spielen? Möchtest du weiter gucken und so? Der Heilige Geist geht dann auf die Nerven. Und wenn man sagt nein, bekommt man Widerstand. Wir brauchen Widerstandskraft. Wir brauchen Leute, die Charakter haben. Damit diejenigen, die schwach sind, hoffen können. Das sind Leute, die setzen sich für uns ein. Und wir brauchen, wo zwei oder drei zusammen sind, wir brauchen, dass wir Erfüllung haben durch das, was wir bitten. Ihr Lieben, ich mache jetzt Schluss. Um 15.04 Uhr fährt der Zug. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Lieber Heiland, danke, dass du uns nicht alleine lässt. Wir wissen, dass es an uns liegt. Wir sind das Problem, nicht die anderen. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns, dass wir bekehrt werden. Wir sind schon bekehrt, du hast uns ja den Weg gezeigt, aber wir müssen dranbleiben. Und das ist unser Problem. Bitte segne uns. Danke, dass du uns erhört hast. In Jesu Namen. Amen.